Eine gläubige Religionslehrerin hat mal in ihrer Klasse gefragt, wer von euch möchte eine neue Religion gründen? War natürlich ein Rollenspiel. 4 Jungs haben sich gemeldet, sie kamen auf die Bühne und dann hat diese Religionslehrerin ihnen den Auftrag gegeben, so, ihr müsst euch jetzt verschwören zu einer neuen Religion, von der ihr wisst, dass sie nicht wahr ist. Und dann müsst ihr so viele ihr kennt, so viele wie möglich überzeugen, dem zu glauben, was ihr ihnen sagt und das zu machen, was ihr sie auftragt. Dann Freude an diesem Auftrag, aber dann bekamen sie noch eine Frage gestellt. Was könnte denn der Gewinn sein, eine neue Religion zu gründen, von der man weiß, dass sie falsch ist? Was könnte der Gewinn sein einer neuen Religion? Schnell wurden die Antworten zusammengetragen. Man kann Geld bekommen, Macht, berühmt werden und viele Frauen haben und was auch immer. Oder? Und tatsächlich, viele Religionsgründer wurden sehr reich mit dieser Religion, sehr berühmt, sehr viel Macht hatten sie und viele hatten auch mehrere Frauen. Aber jetzt so die Frage. Und wenn ihr jetzt eine neue Religion gründet und ihr hättet all das nicht, ihr wärt arm, ihr hättet keine Macht, ihr wärt total nicht berühmt und ihr würdet ins Gefängnis geschossen wegen diesem neuen Glauben und total unattraktiv hergestellt, sodass keine Mädchen mehr Interesse an euch haben. Was könnte es dann noch für einen Gewinn geben, an diesem Glauben, an dieser Religion festzuhalten? Wir wollen uns heute eine Gemeinde anschauen, das zweite Sendschreiben an Smyrna. Eine Gemeinde, die genau in dieser Situation war. Sie hatte keine Macht, war total arm, war nicht berühmt. Und es wird ihnen verheißen, dass sie ins Gefängnis geschossen werden. Welchen Grund gibt es, in einer solchen Situation treu zu bleiben und den Glauben nicht aufzugeben? Wir lesen den Bibeltext aus Offenbarung 2, Vers 8. Wer die Bibel dabei hat, herzlich eingeladen mitzulesen. Offenbarung, Kapitel 2, Abvers 8. Da steht, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und gemeinsam diesen Text betrachten, ich bete noch. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt zu mir und zu uns sprichst, durch deinen Brief an unsere Gemeinde und dass wir das mitnehmen können, was heute wichtig ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die richtige Entscheidung zu treffen. Amen. Steht hier, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Steht in jedem Brief zu Beginn, und dem Engel schreibe. Ich habe letztes Mal nicht erwähnt, wer mit dem Engel gemeint ist. Ich möchte das heute noch nachholen. Engel, Angelos, meint auf Deutsch übersetzt Bote und kann sowohl einen irdischen wie einen himmlischen Boten meinen. Wir kennen das Wort Evangelium zusammengesetzt aus Eu und Angelium, Angelos, also gute Botschaft. Mit dem Engel hier in diesen Gemeinden ist meines Erachtens kein himmlischer Engel gemeint, sondern ein irdischer Engel, also ein irdischer Bote, der den Auftrag bekommt, diesen Brief als Botschaft der Gemeinde vorzulesen. Man könnte heute sagen, das ist vielleicht der Pastor, der Vorsteher, die Ältesten, wer auch immer. Man schreibt so, Parkstraße, irgendetwas in Schönenwerd und dann der Name. Und dieser hat dann den Auftrag, den Brief an die ganze Gemeinde vorzulesen. Also im Engel ist die ganze Gemeinde letztlich gemeint. Und die Gemeinde in Smyrna war eine Gemeinde, die lebte in einer sehr reichen Umgebung. Smyrna war eine sehr, sehr reiche Handelsstadt. Heutiges Izmir hat 4,4 Millionen Einwohner. War damals schon eine größere, bedeutende Handelsstadt. In dieser Gemeinde in dieser Stadt gibt es eine Gemeinde. Und diese Gemeinde, dieser Gemeinde stellt sich Jesus vor als, das sagt der Erste und der Letzte. Jesus sagt, ich bin derjenige, der das erste Wort hatte. Das erste Licht oder was auch immer. Und ich bin derjenige, der einmal das letzte Wort haben wird. Nicht deine Armut wird dein letztes Wort haben. Nicht deine Bedrängnis. Nicht deine Verfolgung. Nicht deine Leiden. Nicht deine Ungerechtigkeit, die du erleben musst. Nicht deine Schmerzen. Nicht deine Krankheiten, Schwachheiten, was auch immer, wird das letzte Wort haben. Nein, Jesus sagt, ich werde das letzte Wort haben. Auch der Tod wird nicht das letzte Wort haben. Gibt es in diesem Universum, in diesem Diesseits, irgendeine Macht, die stärker ist als der Tod? Nein, es gibt keine Macht, die den Tod wegnehmen könnte. Wir können es ein bisschen aufhalten, so. Vielleicht ein paar Tage, Monate, Jahre. Aber noch nie konnte jemand den Tod aus der Welt schaffen. Es gibt keine stärkere Macht als den Tod in dieser Welt. Und jetzt sagt Jesus, doch, ich habe sogar Macht über den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Weil, das sagt er, der tot war und ist lebendig geworden. Jesus Christus, der menschgewordene Gott, kam in diese Welt und er erlebte genau das, was diese Gemeinde erleben musste. Er lebte Armut, Verspottungen, Lästerungen, Bedrängnis, Einsamkeit. Er war unbedeutend, unattraktiv. Und Jesus lebte in dieser Welt das gerechte, perfekte Leben an meiner Stelle. Und dann wurde er am Kreuz getötet. Und er nahm unsere Schuld auf sich. Aber jetzt sagt Jesus mehr noch, ich bin der, der tot war und ist lebendig geworden. Jesus hat den Tod besiegt. Und dieser Jesus, der bietet jetzt jedem von uns wunderbarste Geschenke an. Zum Beispiel möchte dir Jesus seine Gerechtigkeit anbieten. Du darfst absolut gerecht vor Gott stehen, weil Jesus für dich perfekt gelebt hat. Und Jesus bietet dir die Vergebung deiner Sünden an. Er hat dafür gezahlt. Wir hätten den Tod verdient. Jesus nahm ihn auf sich. Aber noch mehr. Jesus sagt, ich biete dir nicht nur die Gerechtigkeit vor Gott an, Sündenvergebung, nein, ich biete dir auch ein neues Leben an. Denn Jesus war tot und ist lebendig geworden. Und dieser Jesus möchte nun in uns leben und er möchte uns helfen, dass wir auch gerecht leben können. Dass wir treu sind bis zum Tod. Diese Geschenke bietet Jesus jedem an. Und jetzt sagt Jesus dieser Gemeinde, ich kenne. Jesus sagt jeder Gemeinde, ich kenne. Steht 7-mal in 7 Briefen, Euda, das heißt ich kenne oder ich weiß. Und Jesus charakterisiert eine jede Gemeinde. Und er sagt, das sind so die Kennzeichen der Gemeinde aus meiner Perspektive. Und hier sagt Jesus, die Kennzeichen der Gemeinde in Smyrna sind 3 Dinge. Erstens steht hier Bedrängnis, also Verfolgung, Leiden. Zweitens Armut. Wahrscheinlich wurde die Gemeinde arm, weil sie ausgeschlossen wurde von der Gesellschaft. Vielleicht konnten die Kinder nicht in die Schule gehen, die Erwachsenen keine Arbeitsstelle finden. Und deshalb wurde die Gemeinde in dieser reichen Umgebung arm. Jesus sagt, ihr seid doch reich, denn wer Jesus hat, hat letztlich alles. Aber ihr seid bedrängt, ihr habt Armut und drittens, ihr kennt Lästerungen. Lästerung, das ist vielleicht jetzt dieser Vers, der schwierigste Vers in allen Sendschreiben, um zu verstehen. Was meint hier Jesus, wenn er sagt, die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge des Satans? Ich denke, es gab in Smyrna Juden, die haben zu den Christen gesagt, ihr gehört nicht zum Volk Gottes. Ihr seid keine echten Juden. Ihr gehört nicht dazu. Sie haben gelästert. Wörtlich steht im Griechischen das Wort Blasphemeia. Wir kennen Blasphemie. Sie haben gelästert gegen Gott. Vielleicht haben sie gesagt, Jesus ist gar nicht Gott. Und jetzt sagt Jesus, aber in Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt. Sie sagen euch, dass ihr nicht dazugehört, aber in Wirklichkeit gehören sie nicht dazu. Dieser Satz hier ist nicht antisemitisch zu verstehen, bitte, sondern theologisch. Römer 2, 28, 29 schreibt Paulus, nicht derjenige ist ein wahrer Jude, der äußerlich beschnitten ist, sondern derjenige, der innerlich beschnitten ist. Und Jesus sagte zu den Juden, Johannes 8, ihr habt nicht Abraham zum Vater. Euer Vater ist der Teufel, denn ihr tut nicht, was Gott will. Also können wir daraus schließen, dass diejenigen Menschen, die Jesus nicht als Herrn anerkennen, ob Juden oder Nichtjuden, nicht zum Volk Gottes gehören, sondern den Satan zum Vater haben. Synagoge des Satans, kann auch übersetzen Versammlung des Satans. Gut, also Smyrna, können wir folgern, war eine leidende Gemeinde. Und wir schließen daraus, dass auch echte Christen echt leiden können. Ich meine, was hat diese Gemeinde falsch gemacht? Jesus tadelt keinen einzigen Punkt. Es ist eine von wenigen Gemeinden, bei der gibt es keinen Tadel. Es sagt nicht, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Nein, ich kenne deine Armut, ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne deine Lästerung. Auch wir, wenn wir voll Jesus Christus nachfolgen, mega treu sind, werden wir Leid erleben. Vielleicht habt ihr auch schon so gehört, ja, komm zu Jesus und dann wird dein Leben mega angenehm so. Wird alles super und er heilt und er hört Gebete und du kannst etwas erleben und komm zu Jesus, das lohnt sich, denn er wird dir deinen Durst stillen und deinen Hunger und so. Und alles wahr, oder? Aber wäre sehr einseitig. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird Leid erleben. Wisst ihr, Leid hat sehr viele Facetten. Vielleicht ist jemand heute hier, der sagt, ich leide total selbstverschuldet. Ja, ich habe damals, als ich Jesus noch nicht gekannt habe, mein Leben total an die Wand gefahren und ich trage heute die Konsequenzen. Oder vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ja, ich habe Jesus schon gekannt. Ich war voll mit Jesus unterwegs, aber ich habe eine riesen Dummheit begangen. Habe voller Bock geschossen. Aber eigentlich habe ich Jesus gekannt und wisst ihr, das kann so schnell gehen, so ein Bock. Denke hier an Ehebruch von großen Gottesmännern in der IG letzte Woche. Dort auf dem Schastral oben, als wir stille Zeit gemacht haben, haben wir die Geschichte von David betrachtet, diesem großen Gottesmann. Wie er Ehebruch begangen hat mit Bathseba. Es geht so schnell. Oder vielleicht ist jemand in einem Lügengebilde drin, kommt nicht mehr raus. Riese Bock geschossen. Oder man fährt mal zu schnell oder man trinkt zu viel Alkohol oder was und es ist einfach so schnell passiert. Riesendummheit und ich muss die Konsequenzen tragen, Verantwortung übernehmen. Und ich sage dann, Jesus, bitte vergib mir, ich bereue es, ich bekenne es. Und Jesus vergibt mir und er schaut mich an, als ob ich nie gesündigt hätte. Aber ich muss die Konsequenzen gleichwohl tragen. Unser Bekennen nimmt nicht die Konsequenzen weg in dieser Welt. Und vielleicht ist jetzt jemand hier, der sagt, ja, ich muss leiden, weil ich selbst verbockt habe. Andere leiden vielleicht, weil es andere verbockt haben. Vielleicht deine Eltern, sie haben sich getrennt, sie haben viel gestritten, du hast darunter sehr gelitten. Vielleicht hat dich auch jemand schwer tief verletzt. Vielleicht dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Chef, deine Geschwister, deine Eltern, deine Mitmenschen. Das tut so weh und ich leide, weil andere mir so weh getan haben. Es gibt auch noch Leid, das hat ein anderer verschuldet, nämlich der Adam und Eva. Alles in dieser Welt, oder? Umweltkatastrophen, Schicksalsschläge, Tod und so, alles nur, weil wir Menschen gesündigt haben. Und auch da leiden wir darunter. Aber jetzt gibt es ein Leid, das haben nicht wir selbst verbockt und auch kein anderer vor uns oder neben uns. Und das leiden wir, weil wir zu Jesus Christus gehören. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20, sagt er, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Und Paulus schrieb, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden mega viele Gebetserhörungen erleben. Werden nie krank werden. Da wird nie jemand sterben in ihrem Umfeld. Werden reich, werden erfolgreich, berühmt. Nein. Die klarste Verheißung für uns Christen ist, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und wisst ihr, ich könnte sehr, sehr viele Bibelstellen jetzt anfügen, wo genau das gesagt wird, wo Jesus sagt, sie werden euch auspeitschen, sie werden euch vor Gefängnisse zehren, sie werden euch töten, um meinetwillen. Und ich glaube auch, dass wir in der Schweiz schon auch ab und zu bisschen Leid erleben, weil wir zu Jesus uns stellen, oder? Vielleicht in der Schule, man wird belächelt, man verliert vielleicht einen Freund, vielleicht sogar die Arbeitsstelle, oder man wird einfach sonst wie bedrängt so. Aber ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Menschen um uns herum weltweit erleben müssen. Im letzten Jahr 2020 wurden über 1000 Christen zu Haftstrafen verurteilt. Ganz legal von Gesetzes wegen, weil sie an Jesus Christus glauben. Fast 2000 Christen sind entführt worden oder werden heute vermisst, weil sie an Jesus Christus glauben. Fast 3000 Christen wurden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert. Illegal, einfach so. Zack ins Gefängnis, weil sie an Jesus Christus glauben. Über 4000 Kirchen wurden geschlossen oder zerstört im letzten Jahr. Zum Teil verbrannt, zum Teil einfach geschlossen. Die Christen dürfen sich nicht mehr versammeln. Gar nicht mehr. Fast 5000 Christen wurden im letzten Jahr getötet, weil sie an Jesus Christus glauben. Alles nur, weil sie an Jesus Christus glauben. Da frage ich mich, wie stark ist unser Leiden für Jesus im Vergleich zu unseren Geschwistern weltweit? Aber was sagt nun Jesus allen, die irgendwie leiden? Was sagt Jesus dieser Gemeinde in Smyrna? Er sagt ihnen, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Hab keine Angst, warum? Weil ich werde eingreifen und eure Armut beenden, weil ich werde eingreifen und eure Bedrängnisse beenden, weil ich werde euch wieder Berühmtheit verschaffen und Ansehen und Anerkennung in dieser Umgebung. Nein, Jesus sagt, hab keine Angst vor dem, was du leiden wirst. Es kann noch schlimmer kommen. Es wird noch schlimmer kommen. Denn der Teufel, er wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Und mit Gefängnis dürfen wir nicht an Vollkost, so Vollpension denken, so, oder? Und Gefängnis damals bedeutet kurz ins Gefängnis, leiden und dann kommt der Prozess. Vierfacher Ausgang ist möglich. Man kann freigelassen werden, man kann verbannt werden auf eine andere Insel, einsam, wie Johannes auf Patmos. Man kann enteignet werden, entrechtet, alles Hab und Gut wird weggenommen. Oder man kann sogar getötet werden. Wer ins Gefängnis kommt, weiß, eines von diesen vier Dingen wird bald passieren. Und Jesus sagt, und wenn ihr ins Gefängnis kommt, wird das eine Prüfung für euch sein. Ihr werdet dann vor die Entscheidung gestellt werden, diesem Glauben abzusagen oder Jesus treu zu sein bis zum Tod. In diesem Moment zeigt sich, ob der Glaube wirklich echt ist oder nicht. Ob er nur geheuchelt war. Ja, ja, Jesus, ich folge dir schon nach. Du bist das Höchste von meinem Leben und Halleluja. Aber in diesem Moment zeigt sich dann, ob das auch wirklich im Herz war oder nicht. Jesus sagt der Gemeinde, wisst ihr, der Teufel, er wird euch ins Gefängnis werfen. Der Teufel. Der Teufel hat das Ziel, die Gemeinde zu zerstören. Und der Teufel hat auch das Ziel, unsere Gemeinde zu zerstören. Und ich sehe weltweit drei Strategien des Teufels, wie er Gemeinden zerstören möchte. Erste Strategie ist, dass er Verfolgung bewirkt. Weltweit. Dass Menschen für ihren Glauben stark leiden müssen bis zum Tod. Man merkt heute, dass in Ländern mit starker Christenverfolgung es weniger Christen gibt als anderswo. aber es kommen dort auch viele zum Glauben. Das sind so die zwei Dinge. Ja, es gibt in Afghanistan eindeutig weniger Christen als in anderen Ländern, aber es kommen gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt Menschen täglich zum Glauben. Also mir scheint das letztendlich nicht die beste Strategie des Teufels zu sein, wenn er Verfolgung schenkt. Eine viel wirksamere Strategie scheint mir, wenn er Verführung bewirkt. Wenn er die Christen ablenkt, so sagt, weißt du, der Glaube, du darfst schon gläubig sein, einfach innerlich so. Tu das nur nicht zu fest nach Hause tragen. Und noch viel wichtiger ist, du setzt dich für irgendetwas Wichtiges ein in deinem Leben. So. Und dann setzt er uns wie einen Köder vor und wir setzen uns mit aller Kraft für irgendetwas Gutes ein und haben keine Kraft mehr für Jesus und seine Gemeinde. Das ist Verführung. Jesus weiß genau, was er bei dir tun muss, dass du harmlos wirst für den Teufel und auch harmlos für Gott. Verführung. Und die dritte Möglichkeit, wie der Teufel Gemeinden zerstören kann, ist, dass er Uneinigkeit in die Gemeinde schickt. Zwietracht, Streit, indem er bewirkt, dass wir uns selbst zu wichtig nehmen. Ich muss Recht haben, ich habe ja Recht, oder? Dass wir uns so wichtig nehmen, dass die Liebe erkaltet zu dem, der irgendwo im Saal sitzt. Nein. Ich meine, das ist die beste, stärkste und wirkungsvollste Strategie des Teufels heute. So kann er wirklich Gemeinden zerstören, spalten, wenn wir uns selbst zu wichtig nehmen. Und ich möchte es heute jetzt noch einmal sagen. Liebe Geimpfte, nehmt euch selbst nicht zu wichtig. Liebe Ungeimpfte, nehmt euch selbst nicht zu wichtig. Gönnt es dem anderen, dass er anders ist. Wir wollen uns selbst nicht zu wichtig nehmen. Wir wollen dem Teufel nicht ermöglichen, dass er unsere Gemeinde jetzt in den nächsten Wochen spalten kann. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Ich glaube, für die Gemeinde damals war das total klar. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, ich bin reich. Und ob ich schon wanderte im dunklen Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Weil Jesus ist ja bei mir. Er ist bei uns. Und zweitens, wir brauchen uns deshalb nicht zu fürchten, weil die Bedrängnis dauert nur 10 Tage. Ich habe keine Ahnung, was das genau meint. Vielleicht hat es Mirna gewusst, was damit gemeint ist. Ich weiß es nicht, worauf sich Jesus da bezieht. Aber ich meine, daraus können wir schlussfolgern, dass die Bedrängnis immer nur so lange dauert, wie Jesus es zulässt. Er hat das letzte Wort. Die Bedrängnis dauert nur so lange, wie es Jesus will. Klar, der Teufel, er macht es, aber Luther hat glaube mal gesagt, der Teufel ist wie ein Hund an der Leine Gottes. Kann nur so viel machen, wie Gott auch zulässt. Letztlich hat Jesus das letzte Wort. Und das dritte, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen, Jesus ist bei uns, Jesus hat alles in der Hand und er wird uns drittens die Krone des Lebens geben. Damals wurden in Smyrna auch Spiele ausgeführt. So. Dann gab es für den Sieger die Siegeskrone, den Siegeskranz. Und Jesus sagt jetzt, euer Siegeskranz ist das ewige Leben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Jesus sagt, wisst ihr, es gibt etwas, das ist noch viel, viel wichtiger als hier in diesem Leben nicht zu sterben. Und das, was noch viel wichtiger ist, ist, dass wir den zweiten Tod nicht sterben. Die ewige Trennung zu Gott, die ewige Gottferne. Und Jesus sagt, und wer in diesem Leben leidet, der wird dafür entschädigt werden, nach dem körperlichen Tod. Und dieses ewige Leben entschädigt für alles, was wir hier an Armut, an Bedrängnis, an Lästerung erleiden müssen. So, nachdem wir jetzt diesen Text gemeinsam betrachtet haben, habe ich mir die Frage gestellt,
was ist jetzt genau das, was Jesus dieser Gemeinde sagen wollte und was der Heilige Geist uns heute als FEG Aarau mitteilen möchte. Oder es steht da, blend es nochmal ein. So. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus sagt, ich sage das zwar Smyrna, aber es gilt für alle Gemeinden, auch für die FEG Aarau. Was ist das, was Jesus uns heute mitteilen möchte? Und ich meine, es ist dieser eine Satz, sei treu bis zum Tod. Sei treu bis zum Tod. Wenn du ein Leben mit Jesus Christus gestartet hast, du hast deine Sünden Jesus bekannt, hast ihn als Herrn angenommen, dann sei treu bis zum Tod. Egal, was es kostet. Was heißt treu sein? Ich bin dann treu, wenn ich ganz nahe bei Jesus bin. Ganz nahe bei Jesus. Seinem Wort lese, auf sein Wort höre, mit ihm spreche, treu dort bin, wo ich Gemeinschaft mit Jesus haben kann. Auch treu in der Gemeinde von Jesus, treu die Gemeindeanlässe besuche, auch wenn es ein bisschen etwas kostet. Treu mitarbeite gemäß meinen Möglichkeiten, die ich habe. Treu dabei bin, einfach treu bis zum Tod. Treu Jesus gehorche, tue, was er von mir möchte, keine Sünde dulde im Leben, einfach treu bin. Auch wenn diese Treue Leiden bedeutet. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, warum folgst du Jesus nach? Warum? Folgst du ihm nach, weil du ihn so sehr liebst? Oder wegen dem, was er dir geben kann? Warum folgst du Jesus nach? Wegen dem Geber oder seinen Gaben? Wegen dem Segnenden oder wegen den Segnungen? Warum folgst du Jesus nach? Das zeigt sich dann, wenn wir mal nicht haben, was wir gerne möchten. Das zeigt sich dann, wenn Jesus mal ein Gebet nicht erhört. Wenn kein Wunder geschieht, obwohl ich gerade eins brauche. Wenn ich leiden muss. Warum folge ich jetzt Jesus immer noch nach? Wir leben sehr schnell, also ich zumindest, lebe sehr schnell so nach dem Prinzip, Jesus, folge du mir nach. Oder Jesus, ich will diese Stelle, ich will diesen Ehepartner, ich will Kinder, ich will nicht mehr krank sein, ich will, Jesus, folge du mir nach, ich will. Und wehe, du segnest das nicht, was ich will. Dann folge ich dir nicht mehr nach. Jesus sagt, nein, ich bin Gott, du bist nur ein Mensch. Folge du mir nach, ich gehe voraus, folge du mir nach. Wenn ich so lebe, dass ich sage, Jesus, ich will, komm du mir nach, dann ist Jesus eigentlich mein Gehilfe, dem ich so lange treu bin, wie er meinen Willen tut. Und sonst, wenn es mal nicht nach meinem Willen geht, jetzt hast du keinen. Jesus aber will, dass wir ihm treu sind bis in den Tod. Warum darf Jesus das von uns fordern? Weil er selbst treu war bis in den Tod für mich. Wisst ihr, Jesus, er war treu bis in den Tod für mich. Jesus war mir treu, indem er dem Vater treu war. Und deshalb sagt er jetzt zu jedem von uns, ich war treu bis zum Tod, wie weit bist du treu mir gegenüber? Wie weit bist du treu? Wo hört deine Treue auf? Wir können sagen, ja, meine Treue, Jesus, ich bin dir treu, bis es mein Portemonnaie betrifft. So. Heute Morgen habe ich gesagt, Ben, Nathanael, gibst du ihm auch etwas, du bekommst jetzt Sackgeld. Nein, das ist mein Geld. So. Dann habe ich gesagt, gut, Ben, Deal, du gibst 10%, ich gebe die anderen 90 noch dazu, dann hast du einen Franken, du zahlst ab, 90 ab, ist gut. Aber es hat ihm etwas gekostet. So. Bis zum Portemonnaie, oder? Also, Jesus, ich bin dir treu, bis zur Kündigung meiner Arbeitsstelle. Also das darf es denn schon nicht kosten. Oder meine Wohnung. Oder Jesus, das Haus, das ich selbst gebaut habe und jetzt schon so lange drin wohne. Also da, ich bin dir treu, aber da hört es auf bei mir. Oder die Ferien, ich brauche diese Erholung. Ich kann doch das nicht ins Reich Gottes investieren, da diese 4-5 Wochen im Jahr. Jesus, ich bin dir treu bis zu meiner Bequemlichkeit. Liebe Gemeinde, ich habe mich nicht gefreut, diese Predigt heute zu halten. Ich muss euch das ehrlich gestehen. Es tönt jetzt vielleicht so klar, oder? Aber ich sage euch, diese Predigt fordert mich vielleicht am meisten heraus. Denn ich bin bequem. Ich bin leidensscheu. Und ich habe 1000 Ausreden, warum eben gerade nicht. Ich muss sagen, das zweite Sendschreiben ist nicht mein Lieblingssendschreiben. Und ich muss euch ehrlich gestehen heute Morgen, ich weiß nicht, wie weit ich gehen würde in der Treue zu Jesus. Ich weiß es nicht, ob ich treu wäre bis zum Tod. Aber ich habe mich entschieden in meiner Vorbereitung und möchte mich heute Morgen entscheiden, ich will Jesus treu sein bis zum Tod. Ich weiß, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Das Einzige, was ich kann, ist zu sagen, Jesus, ich gebe mich dir hin, ich gebe dir meinen Willen, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Hand. Da bin ich. Ich schaffe es nicht. Jesus, tu es du in mir. Christ in me. In der Gemeinde in Smyrna, damals gab es einen jungen Mann, wahrscheinlich. Der war etwa 20-jährig. Der hieß Polycarp. Polycarp wurde dann zum Bischof von Smyrna, kann heute sagen zum Pastor, Gemeindeleiter, wie auch immer man das dann nennen will, in Smyrna. Und dieser Mann, Polycarp, wurde im Jahr 155 nach Christus, also etwa 60 Jahre, nachdem er diesen Brief wahrscheinlich vorgelesen bekommen hat, wurde er ins Gefängnis geschossen, hat genau das erlebt. Und es wurde ihm ein Prozess gemacht. Er wurde vor den Statthalter geführt und es waren viele, viele Menschen um ihn herum, die alle nicht gläubig waren und sich freuten, jetzt die Löwen oder was auch immer zu sehen. Und dann sagt der Statthalter zu Polycarp, sag deinem Glauben ab, schone dein Alter. Ist so überliefert. Wahrscheinlich hat Polycarp in diesem Moment sich die Frage gestellt, wozu soll ich denn Jesus treu sein? Ich bin nicht reich geworden dadurch, ich bin nicht berühmt geworden, also noch nicht, heute schon. Ich habe keine Macht mehr, ich bin arm, unattraktiv im Gefängnis. Wozu soll ich denn jetzt treu sein? Wenn das alles nur eine Lüge ist, gibt es keinen Grund, treu zu sein. Was sagt Polycarp? Er hat gesagt, 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Und dann wurde er verbrannt. Ich mache Bette zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du mir treu warst, indem du deinem Vater treu warst, bis zum Tod. Und Jesus, du hast für mich gelebt, bist für mich gestorben, damit ich leben kann in alle Ewigkeit. Und Jesus, dieser Predigttext, dieser Brief an unsere Gemeinde fordert mich so heraus. Wie weit bin ich bereit, treu zu sein? Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt durch unsere Reihen gehst, unsere Herzen ansprichst und uns diese Frage stellst. Wie weit bist du bereit, treu zu sein? Und Jesus, ich möchte heute Morgen die Entscheidung treffen. Ich will treu sein bis zum Tod. Hilf mir dabei. Jesus, ich will, dass du das Zentrum meines Lebens bist. Ich will durch die Kraft des Heiligen Geistes auf dich hören und das tun, was du mir sagst. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, um jeden Preis, was immer es sei. Hilf mir. Amen.